meine Lieben, Changemaker, Possibilisten und Mitträumer. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Ruta, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Ein Gespräch, zwei Interviewgäste und das in Frankfurt face to face. Das waren schon mal meine Highlights. Ich durfte mit Luisa und Tarek, zwei Geschwister, die gemeinsam ihr Startup mit einer Magic-App Lubu, also Lunch Buddies, gegründet haben, sprechen. Mit der App kannst du dich unkompliziert mit einer anderen Person auf einen Kaffee oder zum Lunch treffen. Ganz nach dem Motto, never eat alone. Luisa und Tarek sind zwei wunderbare Menschen, die mit einer großen Portion Leidenschaft, Authentizität und Leichtigkeit ihr Leben, ihr Startup und andere Projekte managen. Luisa ist nebenbei noch freiberufliche Kommunikationsdesignerin und Tarek promoviert in Corporate Social Responsibility. Das war wie ein Gespräch unter Freunden. Wir hatten unseren Tee bzw. Espresso vor uns gehabt und uns kennengelernt und ausgetauscht. Das war mir eine pure Freude mit den beiden. Wir haben darüber gesprochen, wie sie als Geschwister ihr Unternehmen führen, nämlich auf Augenhöhe, was sie sich für die Startup-Welt, insbesondere Tech-Companies, wünschen würden, was sie im Leben am meisten geprägt hat und sie zu den wundervollen Menschen gemacht hat, welchen Tipps sie haben, um gut und gerne zu pitchen, welche Vision sie mit ihrer App verfolgen und mit wem sie gerne Mittag essen würden, wenn sie die freie Wahl hätten. Lernt Luisa und Tarek auch kennen und hört euch deren Erlebnisse, Erfahrungen und Meinungen an. Es lohnt sich. Ganz viel Freude mit dem Gespräch. Ja, dann herzlich willkommen, ihr zwei. Ich freue mich, dass ich das erste Mal wieder nach langer Zeit ein Podcast-Interview machen darf, vis-à-vis. Und dann auch noch das erste Mal mit zwei Personen zusammen. Und vor allem freue ich mich, dass ich euch ja dich vor allem, Luisa, ja per Zufall kennengelernt habe. Wir sind zusammen in dem Let's Start-Programm und wollten uns zum Kaffee verabreden. Und dann haben wir beide herausgefunden, dass wir hier in dem Coworking-Space sind. Das heißt, ich in der vierten Etage, du in der dritten Etage. Und so hat sich das dann ganz spontan ergeben. Und eure Geschichte fand ich so spannend, dass ich euch direkt gefragt hatte, ob ihr Lust habt auf ein Podcast-Interview. Und ihr habt zugesagt. Erstmal danke dafür.
Danke für die Einladung. Freut uns wirklich sehr.
Ja, genau. Kann mich da nur anschließen. Danke.
Und ich würde direkt starten wollen mit einem Check-in. Wie geht's euch heute und was beschäftigt euch aktuell?
Ja, uns geht's soweit gut heute. Ich glaube, wir blicken alle so ein bisschen mit einem oder zwei Augen so über den Atlantik in die USA und verfolgen da das Geschehen. Ja, ich glaube, das macht einen aktuell so ein bisschen nachdenklich, vor allen Dingen, weil man ja vielleicht auch sich überlegt, warum ist es so, warum sehen die Ergebnisse aus, wie sie aussehen, trotz der letzten vier Jahre. Das sind so Dinge, die, glaube ich, aktuell so mitschwingen, wo man auch immer morgens dann so ein Check-in eigentlich auch bekommt, wenn man direkt sein Handy in die Hand nimmt und dann wieder bombardiert wird mit neuesten Updates dazu. Natürlich der Lockdown, der jetzt seit ein paar Tagen da ist, ist auch wieder so eine, ja, gibt einem so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Aber abgesehen davon ist soweit alles super.
Ja, also mir geht's auch gut und ich glaube, das sind genau die beiden Themen, die mich auch beschäftigen. Aber natürlich, es nähert sich dem Ende, das Jahr. Und von daher gibt's noch so ein paar Sachen, die uns auch bei Lubu beschäftigen, was wir jetzt noch in dem Jahr erreichen wollen und müssen. Und ja, da sind auf jeden Fall auch ein paar Dinge, die uns so beschäftigen.
Mhm. Wollt ihr noch mal näher darauf eingehen, was beschäftigt euch bei Lubu jetzt bis Ende des Jahres?
Ja?
Ja, klar, gerne. Ja, das sind natürlich viele Sachen. Also wir als Startup arbeitet man immer an 20 Baustellen gleichzeitig und da ist es natürlich schon immer wichtig, dass man da den Überblick nicht verliert und wirklich sich auch konkrete Ziele setzt, auch wenn jeder Tag eigentlich total anders ist und immer wieder neue Challenges reinkommen, aber auch neue Chancen und da so ein bisschen so einer gewissen Roadmap irgendwie auch ja treu zu bleiben, die zu verfolgen und wirklich zu sagen, okay, das sind die Dinge, die wir dieses Jahr noch erreichen wollen und wie erreichen wir sie? Das ist so das, was einen eigentlich auch tagtäglich dann beschäftigt und ja, wo man immer versucht, so ein bisschen on track zu bleiben.
Ja, da kann ich mich nur anschließen.
Vielleicht bevor wir nochmal näher reingehen, was Lubu macht und so weiter, würde ich natürlich gerne wissen wollen, wer seid ihr? Also euch, dass ihr euch mal kurz vorstellt, wie sah so euer Weg aus? Was hat euch am meisten geprägt? Welche Challenges hattet ihr so? Vielleicht ganz kurz, Luisa, möchtest du anfangen?
Ja, also ich bin Luisa, ich bin 27 Jahre alt, ich habe Kommunikationsdesign studiert und habe mich während meinem Studium schon ja ganz leicht, würde ich sagen, selbstständig gemacht. Ich habe für die ersten eigenen Kunden gearbeitet und habe gemerkt, dass mir die Selbstständigkeit eigentlich total gut gefällt. Und noch während des Studiums kam Tarek mit der Idee zu Dubu auf mich zu und dann haben wir schon angefangen, eigentlich ist nahtlos ineinander übergegangen, dass wir an der Idee gearbeitet haben. Was hat mich zu der Person gemacht, die ich bin? Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass ich ganz, ganz viel Rückhalt und Unterstützung von meiner Familie und von Freunden hatte. Das heißt, ich hatte immer so eine sichere Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, was sehr schön war. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die dazu geführt hat, dass wir da sind, wo wir sind momentan. Vielleicht will Tarek dazu noch mehr sagen, wenn er sich kurz vorstellt.
Ja, genau. Ich bin Tarek. Ich bin 32 Jahre geworden. Und ja, danke. Und ja, genau, ich bin eigentlich nicht wie Luisa. Ich würde sagen, ich habe am Anfang wollte ich eigentlich immer Präsident der Welt werden, weil ich also ganz bescheiden angefangen. Mir ging es aber tatsächlich darum, dass ich verhindern wollte, dass die Regenwälder weiter abgeholzt werden, dass die Meere überfischt werden, dass ja, verschiedene Dinge.
Das wollte ich übrigens auch nicht.
Ja, also bei mir fing es leider sehr unbescheiden an und ist dann immer ein bisschen, ja, hat sich dann immer ein bisschen realistischer quasi so eingependelt. Ich fand es aber trotzdem schon von Anfang an eigentlich immer spannend, mir zu überlegen, okay, was kann ich machen, was wirklich Sinn hat. Dann als ich irgendwann gemerkt habe, okay, Präsident der Welt ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, war dann für mich immer klar, okay, ich möchte zur UN gehen und dort dann ja vor allen Dingen im Bereich Frieden und Sicherheit arbeiten, habe dann auch später Friedens- und Konfliktforschung studiert. Und das mit der Gründung war eigentlich total Zufall, weil ich eigentlich in der Uni saß, meine Masterarbeit geschrieben habe und eigentlich dachte, okay, unabhängig davon, was ich jetzt hier gerade mache, wäre es doch eigentlich total cool, wenn man eine App oder eine Plattform hätte, auf der man sehen würde, wer eben zur selben Zeit am selben Ort verfügbar ist für einen Kaffee oder für ein Mittagessen. Und so, dass ich mich nicht quasi verabreden muss und Leute anfragen muss, sondern dass ich quasi mit einem Klick oder wie auch immer meinen Status einstelle und dann sehe, wer passt zu mir an dem Tag. Und es können Leute sein, die ich auch schon kenne, von denen ich jetzt aber gar nicht weiß, dass die an der Uni sind, oder eben Leute, die ich noch nicht kenne, aber wo ich sage, okay, man trifft sich einfach nur auf einen Kaffee oder auf ein Mittagessen. Das ist jetzt kein Business Networking, das ist jetzt kein Dating oder wie auch immer, sondern einfach so nach diesem Prinzip Never Eat Alone. Und das hat sich dann irgendwie dann so ein bisschen in die Richtung verlagert, dass ich dann immer mehr darüber nachgedacht habe, super früh mit Luisa auch angefangen habe, über dieses Thema zu sprechen und wir dann beide eigentlich so ein bisschen unsere Stärken auch von Anfang an direkt einbringen konnten. Also konzeptionell, aber vor allen Dingen auch, was das aus Kommunikations- und Design-Sicht quasi mit sich bringt, wie das dann aussehen muss. Und dann hat das Projekt eigentlich dann ziemlich schnell auch recht klare Strukturen bekommen. Und ich glaube, um nochmal auf das zurückzukommen, was Luisa eben gesagt hat, dass Familie einfach für uns auch so wichtig war, gemeinsames Essen, das zum Ritual zu machen. Also es gab es eigentlich nicht, dass man sich so einen Teller genommen hat und irgendwo alleine gegessen hat. Und noch heute müssen wir uns eigentlich dafür so ein bisschen in der Familie dann entschuldigen, wenn man sagt, ja, ich fahre jetzt schon. Ja, wie? Wir haben da noch gar nicht zusammen gefrühstückt oder so. Also es ist schon immer noch ein sehr zentraler Punkt, so dieses Zusammensein, der Austausch, die Interaktion. Und das ist auch, glaube ich, das, was dann letztendlich auch dann zu uns, also dazu geführt hat, dass Luisa und ich dann auch in dem Bereich irgendwie gelandet sind. Also Interaktion mit anderen Menschen ist uns sehr wichtig, die Leidenschaft, Menschen auch miteinander zu verbinden, wenn wir merken, das passt. Und immer wieder so Situationen wie jetzt auch bei uns, die du gerade vorhin angesprochen hattest, du sitzt ein Stockwerk drüber, wir sitzen ein Stockwerk drunter, wir sind uns nie über den Weg gelaufen und nur über einen gemeinsamen, zufälligen Kaffee quasi haben wir eigentlich rausgefunden, dass wir definitiv mal sprechen sollten. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was hinter Lubu steckt und das ist das, was so ein bisschen auch aus unserer Geschichte vielleicht so hervorgegangen ist, würde ich sagen. Und eigentlich auch so dieser Zusammenhalt in der Familie, dass man irgendwie recht schnell gemerkt hat, man schafft zusammen immer mehr, als man alleine schafft und dass man eigentlich, ja, wenn man sich verbindet mit anderen Leuten, ein Netzwerk aufbaut, mit dem einfach so viel mehr möglich ist, als wenn man alles versucht, alleine zu erreichen. Und
Aber es gibt natürlich auch irgendwie Challenges, die auf dem Weg auftauchen. Also selbst wenn man ganz viel Unterstützung hat aus Familie oder von Freunden, ist es so, dass wir natürlich auch Hürden hatten. Mhm. Unter anderem, und ich glaube, damit kannst du dich bestimmt auch ganz gut identifizieren, wenn man jetzt nicht aussieht wie jetzt die ganz normale, was heißt ganz normale Deutsche? Nee, kann man gar nicht sagen, weil es gibt gar kein Bild davon eigentlich. Aber wenn man einfach sieht, dass man andere Herkunft hat, da hat beispielsweise in der Schule, da war ich vielleicht in der 11. oder 12. Klasse, ein Lehrer zu mir gesagt, nachdem ich mich einmal beschwert habe, warum ich denn eigentlich eine schlechte Note habe, ich verstehe es nicht, weil ich habe mich so angestrengt. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, also bei dir ist es halt einfach so, weil du hast keine blonden Haare. Und ob das jetzt ein makabrer Witz war oder was auch immer, das bleibt einfach in einem stecken. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass man einfach dann nochmal denkt, und ich kann es doch und vielleicht noch mehr arbeiten möchte oder auch manchmal noch mehr arbeiten muss, weil man sich einfach mehr beweisen muss manchmal gefühlt oder sich vielleicht auch manchmal mehr beweisen will, wenn man zeigen will, es geht eben doch, auch wenn ich jetzt keine blonden Haare habe, was nichts Schlimmes ist und ich ja trotzdem eigentlich vielleicht genauso gut sein kann. Ja.
Auf jeden Fall. Also ich finde es voll traurig, weil ich glaube, dass gerade viele in der Schule solche Erfahrungen mit sich bringen und sammeln und das Gefühl bekommen, sei doch froh, dass du zumindest dein Abitur machen kannst oder wie auch immer. Oder Grenzen sogar aufgezeigt bekommen. Mach doch lieber eine Ausbildung, statt in die Uni zu gehen. Und dann aber selbst genug Selbstwert zu haben und zu sagen, das ist mir eigentlich egal, was du einzelne Person jetzt darüber denkst, auch wenn die Person Lehrer, Lehrerin ist. Ich glaube an mich. Deswegen ist es vor allem so wichtig, was er gesagt hatte, dass die Familie da ist. Oder Freunde da sind, die einen nicht nur darauf reduzieren und das sehen und dadurch irgendwelche Schlüsse ziehen, die einfach nichts mit der Realität zu tun haben, ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Und habt ihr diese Erfahrung aber auch im Gründertum erlebt?
Bisher eigentlich recht wenig, würde ich sagen. Was beim Gründertum oder da einfach nochmal so ein bisschen die Hürde ist, glaube ich, ist vor allen Dingen auch die Gap zwischen Männern und Frauen, gerade im Tech-Bereich. Also ich würde sagen, dass man, wenn man jetzt einen anderen Migrationshintergrund oder wie auch immer mitbringt, ist das per se jetzt eigentlich auch noch nicht so ein Riesending, wobei man natürlich sagen kann, okay, es könnte definitiv diverser noch sein, was so die Gründungslandschaft angeht. Aber vor allen Dingen auch Diversität im Bereich Männer und Frauen. Also wir sehen eigentlich zu wenige gerade Tech-Startups, in denen auch nur eine Frau irgendwie dabei ist. Also vielleicht dann irgendwie, wenn es 5 Leute gibt und dann ist das meistens dann jemand, der dann so der HR oder People oder Happiness Manager ist oder Marketing. Ja. Aber es ist einfach schade. Da gibt es natürlich auch verschiedene oder viele Gründe. Ich glaube, das würde allein diesen Podcast sprengen, darüber zu sprechen. Aber auch da, ja klar, gibt es natürlich Challenges. Es gibt ja auch viele Studien, die genau erforschen, warum Frauen geführte Startups weniger Geld zum Beispiel einsammeln in Finanzierungsrunden und so weiter, aber vielleicht gerade dann bei Social Entrepreneurship dort dann eigentlich viel erfolgreicher sind und so. Also eigentlich auch recht spannende Themen, die sich definitiv lohnen, anzuschauen. Aber ja, klar, also auch da gab es immer mal wieder Challenges. Aber ich würde sagen, deutlich subtiler. Mhm. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass das vielleicht schon zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Leben jetzt auch ist und man schon ein bisschen gefestigter ist, vielleicht auch schon nochmal genauer weiß, wer man ist und so weiter.
Ja.
Und das einen vielleicht dann auch gar nicht mehr so berührt wie jetzt in der Schulzeit, wo man wirklich noch so seine Identität findet. Und ich habe da auch so ein Beispiel, das ist auch gar nicht böse gemeint oder wie auch immer, aber das ist immer wieder so, dass man denkt, hä, wie nehmen einen die anderen Leute denn wahr, wenn mich Lehrer dann fragen, in der 10. Klasse, ja, wie gefällt es dir denn hier in Deutschland? Und ich denke mir, ja, mir gefällt es super, ich bin hier geboren und aber warum stellst du mir jetzt gerade diese Frage? Und ich weiß, es ist ja nicht böse gemeint und da, das war auch jemand, der ist jetzt, also der war damals schon gefühlt 70 Jahre alt und da war ich in der 6. Klasse, also der müsste schon, definitiv, er kommt aus einer ganz anderen Zeit, aber es sind trotzdem so Fragen, die einen dann irgendwie, die man dann nicht so vergisst, weil man sich denkt, warum wurde ich das gefragt, wie es mir in Deutschland gefällt und ach, viele, viele weitere Fragen oder Aussagen, die einen irgendwie erstmal so ein bisschen, ja, komisch sind, weil man denkt so, hä, warum steche ich denn jetzt hier so raus und warum werde nur ich das gefragt im Prinzip, ja. Aber was das Gründen angeht, wie gesagt, ich glaube dadurch, dass das alles so zu einem bisschen späteren Zeitpunkt stattfindet und man schon noch mal ein bisschen gefestigter vielleicht ist, auch was viele Dinge angeht, ist das nicht mehr so das Thema eigentlich.
Mhm. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Startup-Landschaft, ich denke mal so im Allgemeinen, ziemlich jung ist und schon relativ divers ist, wenn man sich jetzt das mal anschaut, im Gegensatz zu großen Unternehmen oder so. Deswegen glaube ich, dass es da auch einfach vielleicht auch ein bisschen mehr Toleranz schon gibt und dass es daher einfach auch schon ein bisschen einfacher ist.
Naja, die Startup-Landschaft ist nicht wirklich divers, aber jung und deswegen glaube ich tatsächlich offener, aber so ein bisschen mehr Diversität auch in der Startup-Landschaft. Unabhängig davon jetzt von Gender, glaube ich, würde uns allen auch gut stehen und davon brauchen wir noch ein bisschen mehr, aber die Offenheit, die sehe ich dort auch eher gegeben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt, wenn ich so an einige Startups denke, die jetzt aufgrund der Herkunft jemanden auch nur das Gefühl geben würden oder auch denken würden, die Person hat's nicht drauf oder würde fragen, wie gefällt's dir hier in Deutschland oder was auch immer oder ich gebe dir kein Geld, weil du blond bist. Aber so ein bisschen mehr geht auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja. Wie ist es denn für euch als Geschwister, zu gründen, zusammenzuarbeiten und das auf Augenhöhe? Gerade wenn ich darüber nachdenke, Tarek, du bist jetzt der ältere Bruder. Ist zu Hause das Rollenbild ältere Bruder, kleine Schwester gegeben oder wart ihr schon immer eher auf Augenhöhe?
Ich glaube schon irgendwie. Also klar, Tarek ist immer mein großer Bruder und will es auch immer sein, aber wir haben uns schon seit ich ganz klein bin, immer ausgetauscht, in seinem Zimmer getroffen und zusammen Nintendo gespielt oder so, irgendwelche Ideen ausgetauscht. Mhm. Also ich glaube, da war schon immer total viel Interaktion und wir hatten auch immer ganz viele Ideen und fanden es auch immer alles super interessant. Mhm. Und mit unserer anderen Schwester, wir sind insgesamt zu dritt, haben wir einfach ganz viel gemacht und uns ganz viel ausgetauscht. Aber also ich finde es total schön, mit meinem Bruder zu gründen, weil man sich einfach aufeinander verlassen kann. Man weiß, wie die andere Person tickt, man weiß, was sie meint, wenn sie es auch mal vielleicht anders ausdrückt oder so. Man kann sich drauf verlassen und man konnte eben auch schon die Idee so ein bisschen, also wenn wir zu Hause sind, sind wir zwar zu Hause, aber wenn irgendein Thema aufkommt, was jetzt eher beruflich wäre, sage ich jetzt mal, besprechen wir das auch und so sind wir irgendwie immer am Weiterentwickeln, egal wo wir sind. Von daher kann ich da eigentlich nichts Negatives sagen. Ich finde es immer so witzig, wenn Leute denken, ah, ihr seid Geschwister, ihr habt zusammen gegründet. Mittlerweile ist es so, dass manche Leute denken, wir haben auch am selben Tag Geburtstag oder wir sind auch immer zusammen im Urlaub oder wir wohnen zusammen. Also irgendwie wird alles total vermischt auf einmal. Das ist ziemlich lustig, was wir da so erlebt haben in den letzten Jahren. Mhm. Aber ich finde es schön.
Ja, also dem kann ich mich absolut nur anschließen. Zu deiner Frage nochmal, ob das auf Augenhöhe geschieht. Also ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung überhaupt. Und das ist ja eigentlich auch gut, wenn man verschiedene Expertisen und Dinge mitbringt. Und klar gibt's immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten und man denkt so, ah nee, so ist es besser und die andere Person findet es aber anders besser. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir eigentlich da einen ganz guten Draht zueinander gefunden, was das angeht. Und ja, ich glaube, wenn wir jetzt aus ein und derselben Ecke kämen, ein und dasselbe könnten, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger, weil vielleicht dann die eine Person da natürlich irgendwie vielleicht 5 Jahre Erfahrung mehr drin gesammelt hat. Aber dadurch, dass es eigentlich völlig verschiedene Bereiche sind, in denen wir uns ergänzen, ist diese Augenhöhe von Anfang an gegeben. Und ja, also das, was Luisa gerade gesagt hat, dem kann ich mich nur ja anschließen. Es ist was total Schönes, in der Familie zu gründen. Natürlich auch ein bisschen schwierig, weil du dann manchmal so diesen Cut dann zwischen privat und beruflich nicht so wirklich hast. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ähnlich, wenn man in einer Ehe oder sowas gründet oder als Pärchen. Wir haben ja auch im WeWork ein paar Paare sitzen, wo ich mir auch vorstellen kann, dass es manchmal schwierig ist, da so den Cut zu machen und dann wirklich wieder in den Privatmodus überzugehen. Gerade im Startup, wo du halt eben nicht um 15, 16 oder 17 Uhr den Stift hinlegst und sagst so, und jetzt beschäftige ich mich erst morgen wieder damit. Das sind Dinge, die dich nächtelang wach halten, wo du aufstehst, Sachen aufschreibst, die Sachen notierst und so, weil dir wieder Sachen in den Kopf kommen. Und ich glaube, das ist oder kann ein bisschen schwierig sein, aber in unserem Fall ist es eigentlich noch eher ein Vorteil, würde ich sagen, als alles andere.
Wissen eure Eltern denn, was ihr macht? Also verstehen die das?
Ja, schon. Also ich glaube, dadurch, dass sie auch von Anfang an mit dabei waren und wir halt einfach diesen Austausch hatten, schon. Was auch immer total toll ist, ist, wie sehr sie uns unterstützen, uns irgendwelche Artikel schicken, die wir uns durchlesen sollten. Hier, das sind die 5 besten Tipps, um als Gründer erfolgreich zu sein oder wie auch immer. Ja. Also sie sind da schon sehr involviert, auch sehr stolz auf uns und ja, das ist einfach schon total schön. Und das eigentlich, obwohl man auch sagen muss, und das knüpft wieder vielleicht an das Thema vorhin an, als wir über Diversität gesprochen haben. Und gerade nochmal, wenn es dazu kommt, dass man vielleicht auch Arbeiterkind ist, was ja vielleicht in dem Milieu einfach oft auch der Fall ist, dass es eigentlich eher heißt, hey, mach eine Ausbildung oder geh an die Uni, studiere und fang irgendwo an. Dann hast du was in der Hand. Hier, guck, dass du einen unbefristeten Vertrag bekommst, dies und das und jenes. Ich glaube, das sind auch oft Gründe, warum dann vielleicht Leute aus anderen Bereichen der Gesellschaft nicht so oft gründen, weil das immer mit einem Risiko verbunden ist und man vielleicht einfach keine Runway hat von 5 Jahren, in dem man erstmal gar kein Geld verdient und einfach sagt, okay, macht mir aber nichts, weil ich habe von Natur aus oder von zu Hause aus einen super starken finanziellen Rückhalt oder wie auch immer. Ich glaube, das könnte auch einer der Gründe sein. Und deswegen war das natürlich auch bei uns so, dass unsere Mutter oder unser Vater jetzt nicht gesagt hat, wenn ihr fertig seid mit der Uni, dann geht auf jeden Fall bitte ins Coworking Space und gründet ein Startup oder so, ja. Und verdient kein Geld und sammelt keine Arbeitserfahrung und so weiter. Also das ist einfach noch so ein Bereich, da sind Zeugnisse total wichtig, da sind Arbeitserfahrungen so, da hast du was auf der Hand. Das ist immer so ein Ding und deswegen, das hat sich auch bei mir wieder so ein bisschen dann gespiegelt, weil ich dachte, okay, solange Lubu eben noch am Anfang ist und man jetzt vielleicht auch noch nicht 80 Stunden die Woche dran sitzen muss, sondern vieles irgendwie auch dann einfach nebenher läuft und so, vielleicht hat sich da auch irgendwie so ein bisschen dann dieser Background durchgeschlagen, indem ich mich dann entschieden habe, dann doch nebenher noch zu promovieren. Und einfach nur, weil man dann eben noch so eine Art Plan B irgendwie hat. Und manchmal denke ich mir, okay, ich hätte es eigentlich sein lassen sollen und zu 100% alles auf eine Karte setzen sollen. Aber dann kommt auch dann wieder so ein bisschen vielleicht bei mir dann diese Mentalität durch, so dass ich mir sage, nee, es war eigentlich ganz gut. Ich habe noch sehr viel dadurch gelernt. Und ja, ich glaube, das ist bei uns allen so. Und das Witzige ist, im Kontrast zu uns, unsere Schwester, die quasi vom Alter her in der Mitte ist, die hat genau diesen Weg eigentlich gewählt. Also wirklich sehr früh ein sehr sicheres Umfeld sich gesucht und ist auch super in dem, was sie macht. Und das ist ja genauso dieser Ansatz eigentlich gewesen. Und manchmal denkt man sich auch, boah, hätte ich das vielleicht auch mal gemacht, dann wäre ich jetzt schon da und da und da. Aber ja, ich glaube, das ist immer eine Frage, womit man irgendwie glücklich wird und was man sich wirklich auch vorstellen kann und was einen wirklich morgens aus dem Bett irgendwie auch treibt. Und das ist einfach immer was Unterschiedliches. Und ich glaube, das, um deine Frage jetzt wieder abzuschließen, ist, glaube ich, auch das, was unsere Eltern realisiert haben, wie viel Leidenschaft wir dafür entwickeln. Und deswegen stehen sie da voll hinter uns.
Voll schön. Also total schön, weil meine Mutter weiß nicht, was ich mache. Sie denkt, ich habe einen Meister in Psychologie, aber ich habe meinen Master in Wirtschaftspsychologie. Aber für sie ist das irgendwie, ja, das funktioniert irgendwie noch nicht, weil sie das einfach eine ganz andere Welt dann auch für sie ist. Und daher war das irgendwie immer etwas, was ich mir gewünscht habe, dass ich auch mal mit meiner Mutter darüber sprechen kann und von ihr irgendwelche Tipps bekomme, aber das ist irgendwie, dafür kriege ich was anderes. Nochmal zu Promotion nebenher. Das würde mich interessieren, weil das ist ja keine Sache, die so einfach ist, eine Promotion. Wie organisierst du dich? Wie weit bist du? Und zu welchem Thema promovierst du?
Also organisiert habe ich das Ganze dann ja einfach wirklich nebenher. Es gibt dann mal Tage, an denen liegt dann der Ball irgendwie bei Lubu, bei jemandem anderen. Mhm. Und dann setzt man sich dann da wieder ran. Manchmal nimmt man sich auch einfach dann 2-3 Wochen, wo man wirklich schwerpunktmäßig dann nur das eine macht, wenn man weiß, okay, es steht wieder eine größere Entwicklungsphase an, wo man jetzt eigentlich gar nicht wahnsinnig viel machen kann, hat alles andere so im Bereich Marketing oder wie auch immer vorher vorbereitet oder wir vertreten uns einfach total super, sodass Luisa sich dann auch mal wieder auf Projekte konzentrieren kann und umgekehrt. Ich glaube, das ist so das Erfolgsrezept dahinter. Deswegen ja, nebenbei klingt eigentlich ein bisschen blöd, aber ja, so war es dann irgendwie letztendlich. Man hat sich dann immer dafür dann Raum geschaffen und zuletzt war es halt wirklich so. Und da hat uns natürlich auch das Jahr so ein bisschen oder mir ganz gut in die Karten gespielt. Man hat ja am Wochenende irgendwie jetzt in den letzten 8 Monaten nichts verpasst.
Das stimmt.
Dieses Fear of Missing Out war nicht wirklich gegeben und man konnte sich dann auch wirklich bis 4 Uhr morgens dann an die Diss setzen, 5 Tage die Woche, nach Feierabend, wenn man mit Lubu quasi durch war. Aber das ging jetzt natürlich nicht über 2-3 Jahre oder so, aber so ein halbes Jahr und da ist dann wirklich sehr viel passiert. Und deswegen ja zum Stand, sie liegt eigentlich druckfertig bei mir und ich warte nur noch auf die Rückmeldung von meinen Supervisern. Ja. Ein kleiner Shoutout. darauf warte ich eigentlich nur noch und dann hoffe ich, dass ich das dann noch diesen Monat einreichen kann und dann ist das eigentlich auch soweit durch, ja.
Wow, super. Und was war das Thema? Oder also was ist das Thema?
Es geht eigentlich konkret darum, die Wirkungsmessung. Es geht um die Wirkungsmessung von Corporate Social Responsibility Maßnahmen, also wenn sich Unternehmen sozial engagieren. Und insbesondere habe ich mir eben Corporate Volunteering angeschaut. Also wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter oftmals in soziale Einrichtungen oder wie auch immer schicken und das können Unternehmen wirklich gesteuert machen. Es gibt aber auch Ansätze, wo Mitarbeiter das total freiwillig machen und das dann irgendwie vom Unternehmen nur toleriert wird oder so ein bisschen incentiviert, aber jetzt nicht wirklich gesteuert. Also ganz viele verschiedene Formate und da habe ich mir eben angeschaut, was so die Wirkungen sind, die Outcomes für die Volunteers einmal, aber natürlich auch für die Non-Profit-Organisation, aber im Falle von Corporate Volunteering auch, was die Outcomes für Unternehmen sind.
Total spannend. Und Luisa, du arbeitest ja auch noch nebenbei als Kommunikationsdesignerin. Das heißt, wie organisierst du dich da?
Relativ ähnlich. Also ich bin sozusagen zweimal selbstständig, einmal als Kommunikationsdesignerin und dann einmal mit Lubu. Und ja, Talk und ich vertreten uns immer ganz gut. Wenn es passt, dann gebe ich ein paar Projekten, auf die ich wirklich Lust habe, meine Zeit und arbeite daran. Und ja, manchmal ist es dann aber auch am Wochenende. Also manchmal muss die Freizeit auch ein bisschen drunter leiden. Es ist einfach wirklich so. Aber es macht mir auch Spaß und deswegen glaube ich, kriege ich die beiden Sachen ganz gut unter den Hut, weil mir sowohl Lubu als auch meine Arbeit als Designerin super viel Spaß macht und ich es mir auch, also was komplett Unkreatives oder so gar nicht vorstellen kann. Also ich brauche das auch manchmal so ein bisschen als Abwechslung und manchmal ist es auch so, dass gerade bei den Designarbeiten vielleicht die Freizeit drunter leiden muss, aber es mir dann schon wieder so viel Spaß macht, dass es schon wieder ein Teil von meiner Freizeit ist, weil ich es ganz gerne einfach mache.
Ja. Macht ihr eigentlich Urlaub? Ich meine, jetzt ist vielleicht etwas schwieriger, genau, aber einfach mal Auszeiten gönnen?
Eigentlich schon und ich vermisse es auch ein bisschen. Eigentlich gehe ich Minimum 3 Wochen jedes Jahr mit meiner Schwester nach Marokko und da machen wir einen Strandurlaub, weil wir beide einfach Sonne und Meer brauchen und lieben. Ja. Und das ist für mich so die Zeit, ich habe zwar meinen Laptop auch mal dabei, falls irgendwas Wichtiges ist, aber das ist wirklich die Zeit, wo man mal komplett abschaltet und zwar von morgens bis abends und einfach mal an nichts denkt und mal runterfahren kann. Dieses Jahr war es sehr schwierig. Ich hatte dieses Jahr gar keinen Urlaub. Also klar, man nimmt sich dann mal einen Tag hier und da frei, aber so richtig Urlaub jetzt nicht.
Also ohne Sonne, ohne Strand. Ohne
ja, leider.
Ja, und du?
Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich, dass ich auch sehr gerne verreise. Bei mir ist es dann eigentlich schon auch eher so ein bisschen das Reisen, was im Vordergrund steht. Aber das ist dieses Jahr natürlich schwierig gewesen. Aber ja, es gibt, also was ich irgendwie dieses Jahr auch gelernt habe, jetzt auch natürlich durch Corona so ein bisschen bedingt, ist sich dann trotzdem irgendwie immer so 2-3 Tage freizuschaufeln und dann da wirklich so kleine Mini-Urlaube zu machen. Also wirklich einfach so 2-3 Tage abschalten, was Schönes machen, irgendwo hinfahren, einen Tapetenwechsel und dann immer wieder so kleine Mikro-Urlaube, wo man einfach wieder so Energie tanken kann und auch dann mal so einen Sonntag oder so wirklich so zu gestalten, dass es sich anfühlt wie so ein Urlaubstag, wo man wirklich den ganzen Tag das Handy nicht anfasst und einfach mal wirklich das macht, worauf man Lust hat, in die Natur geht und irgendwie den Sonntag so lebt wie so ein Urlaubstag. Mhm. Das war irgendwie so ein bisschen so ein Hack würde ich es jetzt nicht nennen, aber das war so eine Art, wie ich das jetzt dieses Jahr so ein bisschen angegangen bin. Luisa und ich wären eigentlich zusammen im Januar nach New York geflogen, hätten da auch einen Urlaub gemacht, das war sogar noch vor Corona. Mhm. Da hat es mich dann aber mit einer Herzmuskelentzündung erwischt und ich musste im Krankenhaus dann leider liegen und konnte nicht fliegen. Luisa ist dann noch geflogen, das wäre dann eigentlich so ein halber Business-Trip gewesen und halb Urlaub. Mhm. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, im Sommer jetzt nochmal, im August nochmal 10 Tage oder wie viel das waren, an den Chiemsee zu fahren und dort dann einfach zu paddeln. Und das Wetter war traumhaft schön und irgendwie war es ja auch ganz gut, dieses Jahr mal zu nutzen, um so das eigene Land besser kennenzulernen und die schönen Ecken, die es da gab. Und dieses Jahr hatte ich tatsächlich noch einen kleinen Urlaub gehabt, war dann aber auch bitter nötig, nachdem dann mit der Promotion alles fertig war.
Gehen wir nochmal zurück auf, wo steht Lubo eigentlich so aktuell? Ich meine, die Idee war ja erstmal, Leute miteinander easy zu verbinden und zu matchen. Und erstmal war die Idee ja offline. Das ist ja jetzt auch kaum mehr möglich. Das heißt, wie fließt Corona in eure Idee mit rein? Und was ist so das, was ihr euch wünschen würdet, was mit Lubo erreicht wird?
Also die Idee von Lubo ist eigentlich, Menschen zu verbinden und zwar durch ein digitales Tool. Unser Alltag wird immer flexibler. Wir sind mobil, wir sind nicht immer an einem Ort und trotz alledem brauchen wir und wollen wir auch den Austausch, der gerade bei Mittagessen oder bei einem Kaffee passiert. Und deswegen, wie Tarek vorhin schon gesagt hat, ganz nach dem Motto Never Eat Alone, möchten wir eben Leute zusammenbringen, aber auf eine smarte Art und Weise. Und die Idee war erst offline, aber nachdem der erste Lockdown sich so, nachdem man wusste, das wird dazu kommen, haben wir eigentlich relativ schnell entschieden, dass man sich ja auch digital treffen kann. Mhm. Und so haben wir die Lösung, dass man eben seinen Status, seine Zeit und den Ort, wo man sich treffen möchte, einstellt und dann gematcht wird mit Leuten, die zu einem passen, auf das virtuelle oder den digitalen Raum geschoben und haben gesagt, so, man kann genau dasselbe machen, aber trifft sich jetzt eben über oder in einem digitalen Raum statt jetzt offline. Und wir merken auch, dass viele Unternehmen so langsam verstehen, gerade auch nachdem der erste Lockdown fertig war, dass ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich alleine gefühlt haben und dass eben der Austausch gefehlt hat und dass man dann gesagt hat, egal wie, ob jetzt offline oder online, wir müssen zusehen, dass sich unsere Mitarbeitende verbinden, weil der Austausch einfach enorm wichtig und wertvoll ist.
Kommen denn Unternehmen auf euch dann schon zu und sagen, die wollen diese App nutzen?
Also Unternehmen, aber vor allen Dingen auch Events. Aber um bei den Unternehmen zu bleiben, also viele merken einfach, dass so eine gewisse Zoom-Müdigkeit, sage ich jetzt mal, schon eingetreten ist. Und diese Zoom-Meetings eigentlich jetzt nicht wirklich so dafür da sind, um sich total informell über Sachen auszutauschen. Ja. Oft sind das dann auch so Gruppen-Zoom-Meetings, wo dann aber auch nicht wirklich so eine wirklich authentische 1-zu-1-Begegnung stattfindet, sondern eher so ein Austausch, sage ich mal. Und das ist so das, wo Unternehmen sagen, okay, wir brauchen noch ein bisschen was Zusätzliches, was auch vielleicht nicht so aussieht wie Zoom, dass es einfach nochmal ein bisschen andere Oberfläche hat und wo es wirklich darum geht, einfach einen Kaffee zu trinken mit jemandem digital und das aber ohne, dass ich mich jetzt groß verabreden muss, sondern dass ich wirklich jemanden finde. Und da gibt es ja verschiedene Formate. Ob das dann per Lotterieverfahren so ist, dass ich jemanden total random kennenlerne, aber was eben viele Firmen auch gemerkt haben, ist, dass diese Lotterie oder dieses Roulette manchmal schon oft dazu führt, dass Leute da gar nicht so Lust drauf haben, weil es dann jemand ist, der einem zugelost wird, der irgendwie gar nicht wirklich passt und man sich dann denkt, jetzt muss ich mit der Person sprechen. Ich weiß von Anfang an, es passt eigentlich gar nicht so wirklich. Oftmals sind es Begegnungen, wo dann man trotzdem irgendwie merkt, okay, es gibt so einen gewissen Common Ground. Ja. Aber was, glaube ich, Lubo für Unternehmen so spannend macht, ist, dass man seine Interessen, seine Skills angeben kann und man dann eben sieht, ah, okay, das ist jemand aus dem Marketing und der kennt sich aus mit dem und dem. Ah, da hatte ich schon mal lange eine Frage. Und es könnte jemand aus dem Unternehmen sein, aber eben auch außerhalb vom Unternehmen. Und dass man sich so dann matchen kann, auch eben thematisch oder über genau Thementische zum Beispiel, die es bei uns gibt. Also dass ich sage, ah, da ist jemand online und der möchte sich über Innovation im Food-Sektor zum Beispiel unterhalten. Genau mein Bereich, okay, mit der Person matche ich mich jetzt. Also dass man wirklich sagt, okay, das unterstützt so das Business-Networking so ein bisschen. Dadurch, dass es natürlich auch ein bisschen schwierig ist, jemanden zu matchen und dann direkt in den Videocall zu springen, ist das nochmal so ein bisschen was, was einem sowas an die Hand gibt, so ein Eisbrecher oder wie auch immer, dass man sieht, ah, okay, das ist ein gemeinsames Thema. Und by the way, wir mögen auch beide Yoga, Fußball, wandern und, keine Ahnung, uns über Anlagestrategien unterhalten oder sowas. Also, dass man so einen Mix haut aus Dingen, die man irgendwie alle besprechen kann. Und da stehen wir aktuell. Das Unternehmen sagen vor allen Dingen auch, wir haben 14 Offices in ganz Europa und würden die ganz gerne miteinander verbinden. Wir kommen so oder so schon eigentlich schlecht in den Austausch. Ja. Dann gab es halt immer Jahrestagungen. Ja. Die fallen jetzt aus. Und irgendwie müssen wir schauen, dass dieser Kit zwischen den verschiedenen Einheiten nicht irgendwie verschwindet, sondern dass man den nach und nach eigentlich pflegt. Und deswegen ganz unterschiedliche Use Cases eigentlich. Das können Großkonzerne sein, die das nur innerhalb einer Abteilung benutzen wollen oder nur auf Führungsebene oder auch kleinere Unternehmen, die einfach ihre verschiedenen Standorte in Deutschland oder in Europa oder weltweit ein bisschen besser verbinden möchten.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt man aber auch schon ein Profil von sich dort ein, so dass man entweder nach Themen aussuchen kann oder nach Foto aussuchen kann, wenn man mit jemandem Kaffee trinken möchte. Jetzt muss es ja gar nicht mehr in derselben Stadt sein, weil es ja sowieso digital ist. Und es gibt geschlossene und offene Gruppen. Ach, cool. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe jetzt hauptsächlich diese geschlossenen Gruppen gesehen gehabt, aber dass ich jetzt themenweise mich mit jemandem verbinden kann, das ist cool.
Ja, also man stellt es auf sein Profil ein. Das heißt, also wir möchten eben den User entscheiden lassen, wen er treffen möchte. Und zwar jetzt nicht nach dem Tinder-Prinzip. Ja. Ich swipe jetzt mal nach neben, wenn mir die Person optisch gefällt oder nicht. Sondern dass ich mir aussuchen kann von den 5 Leuten, sage ich jetzt mal, die zur gleichen Zeit am selben Ort verfügbar sind, wer von diesen Personen spricht mich jetzt am meisten an, interessensbasiert oder was auch immer. Und es gibt eben geschlossene Gruppen, das heißt für Unternehmen, die sagen, wir möchten unter uns bleiben. Dann gibt es auch halboffene Gruppen, das heißt Unternehmen, die sagen, wir haben eh eine Kooperation und wir möchten unsere Mitarbeiter einfach mal in den Austausch treten lassen, untereinander. Und dann gibt es offene Gruppen, weil wir eben auch mit Lubu eine App oder ein Tool bauen wollten, das für jedermann verfügbar ist und zugänglich ist. Und das heißt, ich kann als Freelancer die App nutzen, weil mir vielleicht auch Kollegen fehlen und ich so dann einfach mein Business-Netzwerk so ein bisschen erweitern kann. Ich kann es als komplett freie Person nutzen und sagen, am Wochenende möchte ich einen Kaffee trinken, aber alle meine Freunde haben was vor. Oder ich schaue einfach mal, wer von meinen Freunden verfügbar ist, weil man nicht nur neue Leute, sondern auch sein eigenes Netzwerk treffen kann. Oder man nutzt es wirklich als Business-Tool und sagt, das nutze ich jetzt auf der Arbeit, um mich mit mir jemandem zu treffen und mich auszutauschen.
Vor allem finde ich spannend für Expats, die irgendwo hinziehen, noch keine Kontakte und Freunde haben. Und gerade im Erwachsenenalter ist es ja schwierig, in Kontakt einfach mit jemandem zu kommen, die dort einfach mal Anknüpfungspunkte hätten, die relativ einfach ja mit einem Mausklick zu erreichen wäre.
Ja.
Cool. Und was wäre so eure große Vision mit Lubu?
Um es ganz simpel zu sagen, dass keiner mehr alleine essen muss und keiner mehr alleine Kaffee trinken muss.
Ja.
Aber ich glaube, unsere große Vision ist es vor allem, dass die User vielleicht durch die App aber auch schon davor verstehen, dass persönlicher Austausch, egal ob es jetzt im persönlichen oder privaten Bereich oder auch im Unternehmenbereich super, super wichtig ist und einen weiterbringt. Weil ich habe schon so oft erlebt, dass man sich zufälligerweise mit jemandem getroffen hat oder zufälligerweise ausgetauscht hat und schon total tolle Sachen daraus entstanden sind. Und ich glaube, das wollen wir auf jeden Fall damit erreichen, dass das einfach verstanden wird und eine Kultur von Austausch gelebt wird im Unternehmen, aber auch so.
Ja, absolut. Also wenn wir da eine Vision im Kopf haben und vor allen Dingen jetzt auch anschauen, wie unsere Welt aktuell aussieht und wie sie sich vielleicht in den nächsten 10 Jahren auch verändern wird, ist eins klar, also es wird einfach alles wahrscheinlich noch ein Stück mobiler, noch ein Stück flexibler, ja. Und neue Arbeitsmodelle führen wahrscheinlich auch schon dazu, dass wir einfach nochmal isolierter sein werden voneinander. Und da aber sich dann trotzdem Lösungen zu überlegen, wie das eigentlich nicht unbedingt sein muss, sondern wie die Digitalisierung uns auch helfen kann, wieder ein Stückchen näher aneinander zu rücken oder sowas wie die Kaffeeküche, die vielleicht einfach verschwindet, wenn Leute nicht mehr zu Hunderten in einem Office-Gebäude sitzen. Die wird dann einfach nicht mehr so frequentiert sein oder diese Flurgespräche oder wie auch immer. Das wird alles wegfallen vielleicht. Und unsere Vision ist eben, mit Lubu ein Tool zu bieten, egal jetzt ob für den privaten oder für den Business Gebrauch, wo man so eine Art digitale Kaffeeküche hat oder ein digitales Café. Aber was uns eigentlich trotzdem wichtig ist, dass man die Digitalisierung nutzt, um analoge Treffen zu vereinfachen. Also dass man sich nicht digital matcht und dann auch digital austauscht, sondern dass das Matching digital stattfindet, aber man mit digitalen Tools realen Austausch fördert, genau. Und das ist so die Vision hinter Lubu.
Glaubt ihr eigentlich, dass es einen Unterschied macht, was für ein Persönlichkeitstyp man ist, die dann sich sowieso vernetzen und dann aber vielleicht mit der Lubu-App es einfacher fällt oder schwieriger fällt?
Ja, schon. Also ich glaube, das ist genau das Ding. Also wenn ich jemand bin, der sich ständig vernetzen will, das kostet natürlich irgendwie auch ein bisschen Zeit und ich muss dann irgendwie erstmal wissen, okay, wer kommt für mich überhaupt in Frage und so weiter. Und das macht Leuten sehr einfach, gerade jetzt Leute, die wirklich sagen, okay, einmal die Woche, zweimal die Woche oder wie auch immer, möchte ich zu fixen Zeiten oder total flexibel jemanden treffen. Und das möchten wir eigentlich dadurch erleichtern.
Ich denke aber auch so an die vielleicht eher Introvertierteren, denen es schwerfällt, auf Fremde zuzugehen oder sich eigentlich gerade jetzt vielleicht auch einsam fühlen. Und den Kontakt suchen, aber nicht genau wissen, wie. Glaubt ihr, dass sie dann die App nutzen würden, um so in Kontakt zu kommen? Oder ist das, bleibt trotzdem diese Hürde, in Kontakt zu anderen zu treten?
Also es könnte ein gutes Tool dafür sein, einfach auch ein bisschen zu helfen.
Ja.
Und zwar aus dem Grund, weil man sich, wie gesagt, ein Profil anlegt, da einfach seine Interessen und so weiter festhält. Und man auch einfach sagen kann, ich stelle mich jetzt sozusagen auf aktiv und lasse mich finden. Ich muss nicht den ersten Schritt machen. Ja. Ich muss keine Anfrage raussenden an irgendjemanden, der oder die mir jetzt im Matching-Pool vorgestellt wird, sondern ich kann mich auch einfach finden lassen. Von daher kann ich das auch einfach aktivieren und mein Handy auf die Seite legen und einfach schauen, möchte mich denn jemand treffen? Und ich glaube, dann ist es auch immer ein bisschen einfacher, wenn man nicht den ersten Schritt machen muss. Ja. Und man hat eben dann die Möglichkeit zu schauen, passt die Person zu mir, welche Themen gibt's schon, dass man vielleicht auch weiß, okay, das heißt, wenn ich jetzt in das Gespräch gehe, dann kann ich ja schon mal sagen, oh, ich habe gesehen, wir haben dieselben Interessen. Und dann hilft das auch schon mal, als zu sagen, so, wir haben dich jetzt ganz zufällig mit jemandem gematcht, jetzt tauscht euch aus und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man Lubu sich runtergeladen hat, dass einem da auch so ein bisschen vielleicht geholfen wird.
Ja.
Und diese Funktion, also diese Unknown-Funktion, dass man jemanden trifft, den man noch gar nicht kennt, ist ja nur eine von zwei Funktionen. Also ich kann ja auch trotzdem meine Freunde über Lubu treffen. Also es geht ja wirklich darum, dass ich sage, cool, ich wusste gar nicht, dass die Person oder derjenige an dem Tag auch verfügbar ist für einen Kaffee. Mit dem habe ich jetzt schon seit 3 Monaten nicht mehr gequatscht. Aber zufällig sehe ich, dass wir in einer Stunde ein gemeinsames Zeitfenster von einer halben Stunde haben. Ich schicke ihm oder ihr mal eine Kaffeeanfrage. Also es geht ja wirklich auch darum, bestehende Kontakte zu pflegen. Ob das jetzt berufliche Kontakte sind oder Freunde, die man dann in der Stadt trifft. Aber oft ist es ja so, man hat Leute monatelang nicht gesehen und dieses Verabreden ist manchmal einfach ein Pain. Aber wenn man jemanden spontan in der Stadt trifft und dann ist es ja so, hey, was machst du gerade? Ja, nix, ich wollte da und da, ja, lass doch kurz einen Kaffee trinken. Und das ist wieder genau das, was man eigentlich über Lubu abbildet. Also, dass man spontan sieht, ah, die Person hat Zeit, an die hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht, aber stimmt, vor 2 Monaten habe ich das letzte Mal mit der Person gequatscht, jetzt trinken wir einen Kaffee. So, also dass man auch wirklich sagt, okay, jemand, der introvertiert ist, kann trotzdem seine Freunde auch alle auf Lubu packen und dann die dann auch treffen und dann darüber dann merken, okay, vielleicht probiere ich es auch mal mit jemandem, den ich nicht kenne, weil ich weiß, es geht ja eigentlich nur um einen Kaffee oder um ein Mittagessen.
Ja. Ich bin mir sicher, dass ihr ja auch schon ab und zu eure Idee und euer Unternehmen pitchen musstet. Erzählt doch mal bitte, wie bereitet ihr euch darauf vor? Und was würdet ihr sagen, worauf sollte man auf jeden Fall achten, damit ihr Erfolg oder damit man überhaupt erfolgreich sein kann?
Ja, wir mussten schon relativ oft pitchen. Mhm. Von daher ist die Vorbereitung mittlerweile gar nicht mehr so groß. Wir wissen ungefähr, was wir sagen wollen. Wir wissen ungefähr, welche Themen wir abdecken müssen in einem Pitch, damit man versteht, wer wir sind, was wir machen, wie wir uns aber auch finanzieren und wo wir hinwollen. Und das sind eigentlich alles Sachen, die man natürlich immer anpasst, aber oder auch individuell zuschneidet, je nachdem, was für ein Pitch das ist oder welche Investoren vor einem sitzen oder welche Unternehmen vor einem sitzen. Aber ich glaube, so ein Tipp wäre auf jeden Fall, ja, ein klares Konzept zu haben, nicht unbedingt abzulesen. Ja. Das passiert auch tatsächlich manchmal noch. Und ja, ich glaube, sich einfach zu versuchen zu entspannen am Anfang, weil ich glaube, ganz am Anfang waren wir beide noch ziemlich nervös, weil man immer dieses Gefühl hat, oh Gott, Präsentation, jetzt muss ich alles geben, jeder guckt auf mich und so weiter. Aber nach einer Zeit kommt das, aber ich glaube, es hilft einfach, sich zu entspannen und sich zu denken, ja, keiner kennt meine Idee eigentlich besser als ich. Wenn ich was vergesse, ist es auch halb so wild. Von daher kann man eigentlich ganz entspannt in sowas reingehen.
Genau, ich glaube, dass man eben, also oder man ist, glaube ich, je entspannter, desto mehr es einem auch Spaß macht. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt pitchen und eigentlich habe ich keine Lust und das wird eh nicht klappen oder wie auch immer, dann wird es auch, glaube ich, schwierig, da entspannt zu bleiben, wenn man von Anfang an schon so eine Art Blockade dann im Kopf hat. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, den Pitch wirklich so aufzubauen, dass man weiß, okay, das wird mir auch Spaß machen, das vorzutragen, weil man ein cooles Konzept auch hat. Und deswegen denke ich, ist der größte Tipp, den ich geben würde, jemand mit der Audience anzufangen und zu sagen, wer ist die Audience und wie catchst du die Audience? Also wenn man jetzt einen Investoren-Pitch vor einem Publikum hält, was, weiß ich nicht, komplett nur aus Social Entrepreneuren oder so besteht, holst du die einfach nicht ab. Also ich glaube, zu wissen, wer ist meine Audience und was ist die eine Message, die vielleicht schon direkt am Anfang mit einer prägnanten Frage oder sowas raushaue, wie bekomme ich das hin? Und wenn man dann irgendwie sieht, ah, die Reaktion ist so, wie man das wollte, dann ist es eigentlich schon so, was einem wirklich innerhalb der ersten Sekunde oder den ersten 5 Sekunden schon so ein bisschen so ein gutes Gefühl gibt und man dann weiß, okay, jetzt kann ich so weitermachen und
Mein Tipp wäre vielleicht auch noch, offen reinzugehen, weil wir schon super wertvolles Feedback bekommen haben nach Pitches und oft ist es so, dass dich eben Leute sehen, die dich vorher noch nicht gesehen haben, die von deiner Idee noch nichts gehört haben oder nur sehr wenig und also keine Angst zu haben, auch Feedback zu bekommen oder darauf antworten zu müssen, weil es uns bisher immer weitergebracht hat.
Ja, das heißt gar nicht nur zu sagen, ich will jetzt unbedingt jemand, der investiert, sondern egal, was dabei rauskommt, auch wenn es nur ein Feedback ist, das als, ich sag so schön, ein Feedback ist ein Geschenk, also das als Geschenk zu sehen und dann daraus zu wachsen, ne?
Ganz genau.
Da kommt es ja schön rein mit dem Spaß haben. Wenn man das Ganze sagt, ich will jetzt einfach nur etwas aus dem Gespräch rauskriegen, geht man vielleicht etwas entspannter da rein und trotzdem bleibt bestimmt so eine Grundnervosität hängen am Ende.
Ja, jeder Pitch ist auch eine Übung. Das heißt, wenn du merkst, oh, irgendwie die Slide kam nicht so gut an oder das hat nicht so gut funktioniert, dann macht man es nächstes Mal einfach besser und testet es wieder aus. Also es ist einfach so ein bisschen als Übung zu sehen und nicht nur als so Präsentation und die muss perfekt sein.
Ja. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, um euch so ein bisschen besser kennenzulernen. Und da geht, das geht auch ganz, ganz schnell. Wer sorgt für die gute Stimmung bei euch?
Unsere Schwester eigentlich. Team extern zu sein.
Team extern, okay. Wer sorgt für die Disziplin bei euch?
Ich glaube, das ist abwechselnd. Also es gibt immer mal das eine Thema, was die eine Person irgendwie stärker hervorhebt als die andere und dann, dass man sich da immer gegenseitig so ein bisschen pusht. Ich glaube, das ist sehr auf Augenhöhe. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der sagt, so, das ist so und so sieht die Woche aus und so müssen wir es machen. Ich glaube, wir fragen uns schon immer so, okay, wie gehen wir das jetzt gemeinsam an? Und dann, ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Punkt, da geht's gar nicht mehr so sehr um Disziplin, dass man wirklich sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie uns nochmal motivieren oder wie auch immer. Also würde ich fast sagen, also genau.
Ihr seid schon motiviert genug, dass ihr euch nicht gegenseitig motivieren müsst?
Eigentlich nicht. Also ja, also würde ich schon sagen, es ist schon eher ein, mittlerweile so intrinsisch und gehört irgendwie einfach so zu uns dazu. Ja. Ich glaube, wenn man lange genug irgendwas gemacht hat, dann weiß man einfach, dass wenn man es selbst irgendwie nicht macht, dann macht es keiner quasi, ja. Dann bleibt es liegen und dann muss ich morgen das Doppelte machen eventuell, mhm. Ja, also mhm. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so eine Erfahrung und mhm. Klar hat man auch mal einen Tag und sagt und schiebt es auf den nächsten, mhm. Aber irgendwann merkst du, okay, das ist kein langfristiges Konzept, mhm. Was jetzt irgendwie mhm. Funktioniert.
Ja.
Und ja, und ich glaube, also über wen wir ja noch gar nicht gesprochen hatten, ist ja eigentlich unser drittes Teammitglied, Dennis. Da gingen jetzt ja noch gar nicht so die Fragen so in die Richtung, aber auch da ist es ziemlich ähnlich. Ja. Also wir kommen alle super gut miteinander zurecht. Wir haben jemanden gefunden, der wirklich auch eine Leidenschaft für Lubu schon sehr früh entwickelt hat und uns von Tech-Seite total gut unterstützt. Mhm. Und ja, also ich weiß nicht, da ist Disziplin ist, glaube ich, eher das falsche Wort. Ich glaube, man muss einfach gucken, dass eine gewisse Leidenschaft da ist. Mhm. Und wenn die da ist, stellt sich alles andere so ein bisschen automatisch ein, würde ich sagen. Und wirklich so Disziplin einzufordern in Situationen, wo alle irgendwie keinen Bock hätten, mhm. bringt auch einfach nichts außer Frust. Mhm. Also ich glaube, mit Disziplin anzufangen ist immer, oder ist oft, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube, mhm. es geht echt darum zu sagen, okay, wie können wir das so gestalten, dass jeder damit mit seiner vollen Leidenschaft dabei ist und alles andere passiert dann.
Mhm. Wer ist risikofreudiger von euch?
Ich würde spontan sagen Tarek.
Ja.
Ja.
Ja?
Vielleicht schon.
ja, denke schon. Trinkt ihr lieber Kaffee oder Tee?
Tee, ganz sicher Tee.
Im Winter eigentlich auch total gerne Tee, aber im Sommer sehr gerne Kaffee, vor allen Dingen Eiswürfel mhm. rein, Espresso obendrauf und mhm. dann so ein Schuss Hafermilch.
Mhm.
Ja.
Ja. Pizza oder Pasta?
Pizza bei Laktoseintoleranz oder Milchallergie ist nicht so gut, deswegen würde ich eher sagen Pasta.
bei mir eigentlich auch Pasta, ja.
Instagram oder Facebook?
Instagram.
Ja, Instagram.
Joggen oder Schwimmen?
Schwimmen
im Meer, sonst eigentlich macht es nicht so wahnsinnig viel Spaß, oder im See. Aber ja, jetzt klassisch jetzt im Schwimmbad, dann lieber joggen.
Mhm, okay. Was ist so euer Guilty Pleasure?
Schwere Frage. Fällt dir was bei mir ein? Manchmal sieht man das nämlich selbst nicht so gut. Jetzt sag aber nichts Peinliches.
Ich bin gleich dumm, ob dir was bei mir einfällt. Guilty Pleasure. Ja, Guilty Pleasure ist bei mir, ich glaube, das kennen wir alle, wenn ich zu Hause noch sitze und wir gerade am Frühstücken sind
wirklich im Austausch sind und ewig lang quatschen. Ich glaube, wenn da 5 Kilo Essen stehen und wir lang genug reden, dann sind die irgendwann weg. Ja. Aber nicht irgendwie in riesigen Portionen, sondern immer so hier noch ein kleines Scheibchen, da noch ein kleines Stückchen und eine Stunde später liegt dann noch die Hälfte da. Weil ja, so beim Reden, ja, das kann auch anstrengend sein, da braucht man ein bisschen Stärkung zwischendurch.
Das stimmt. Ja, mir fällt so spontan gar nichts ein, aber vielleicht.
Guilty Pleasure bei dir, ja, ehrlich gesagt, zu viel arbeiten.
Ja, das stimmt, tatsächlich. Aber, ja, ich sage immer, ich mache jetzt Schluss, 3 Stunden später sitze ich immer noch da und meine Augen fallen fast zu. Dann sage ich, ja, gleich, ich war halt gerade mittendrin. Ich kann nicht aufhören, wenn ich gerade mittendrin bin. Das
und zu lange duschen.
Stimmt. Das sage ich jetzt mal ganz leise, stimmt.
Stimmt.
Ja, das ist so ein bisschen meine Meditation, glaube ich. Das habe ich irgendwann mal rausgefunden, weil ich wusste nicht, warum das mir eigentlich so gut tut, so lange zu duschen. Ich finde es schön. Mhm. Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass manche Leute es sehr meditativ finden und das als Meditation nehmen, weil das warme Wasser und die Gedanken und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so kann man es vielleicht beschreiben.
Ja.
Und fühlt sich weniger schlecht dann dabei.
Ich dusche voll gerne lang, wenn ich so einen harten Tag hatte. Und dann dusche ich und dann komme ich da raus und alles ist wieder irgendwie entspannter. Oder nach einem Streit duschen und dann ist irgendwie auch alles ein bisschen entspannter. Und man kann sagen, okay, es tut mir leid, war gar nicht so gemeint.
So geht's mir auch.
Kochen oder bestellen?
Kochen.
Kochen, ja.
Cool. Was kocht ihr am liebsten? Gibt's das?
Kann ich nicht so wirklich sagen. Also ich glaube, wir sind da sehr geprägt durch unsere Mutter, die wirklich alles Mögliche kocht, also von Indisch über, also wirklich alles.
Mhm.
Von daher kann ich nicht sagen, was ich am liebsten koche, aber wirklich, also sehr abwechslungsreich.
Bei mir eigentlich auch, wobei ja, Luisa lacht schon.
Ich kann schon sagen, Bowls.
Ja, genau, in letzter Zeit, ich würde es nicht als Kochen bezeichnen, aber es ist was sehr schnell geht, was sehr frisch ist, extrem lecker ist
das stimmt.
Und was super super gut passt, vor allen Dingen, wenn man irgendwie dann so ein bisschen Meal Prep macht, mhm. morgens so als kleines Ritual einbindet mhm. und aber hat dann auch nicht irgendwie dann die ganze Küche schon stinkt, mhm. weil man irgendwie da sich 10 Steaks gebraten mhm. hat, sondern wirklich was, was schnell geht und irgendwie auch keine Riesensauerei macht, mhm. was ja man super gut vorbereiten mhm. kann. Das ist so das, was ich in letzter Zeit für mich entdeckt mhm. hat, also verschiedene Bowls zu preppen.
Ja. Jetzt stellt euch vor, ihr könnt euch eine Person aussuchen, egal ob lebendig oder nicht, mit der ihr zusammen Kaffee trinken könntet oder lunchen dürftet. Wen würdet ihr aussuchen?
Ja, fang du vielleicht an.
Also ja, es ist schwierig, wenn man da nicht drüber nachgedacht hat. Aber ich habe mich letzte Zeit, ist wahrscheinlich auch so eine klassische Person, die immer wieder genannt wird, ja. aber ich habe mich letzte Zeit tatsächlich relativ viel mit Steve Jobs beschäftigt, mhm. auch einfach so sein ja seine Idee von einem Arbeitsplatz mhm. und seine Idee von was eigentlich Design bedeutet, dass mhm. Design eben nicht nur schön machen ist, sondern mhm. dass Design sehr funktional ist und ja. ganz viel vorgibt und so weiter. Und ich glaube, da einfach mal so einen Austausch zu haben mhm. oder ich bin immer ein Fan davon, ganz viel zu lernen von Leuten. Ich ja. glaube, da würde man auf jeden Fall sehr viel mitnehmen an jemanden, den es nicht mehr gibt.
Ja.
Ja, wenn ich jetzt an jemanden denke, der vielleicht schon verstorben ja. ist, ich glaube, ich fände es super spannend, mal mit dem Gründer von IKEA, also Ingmar Kamprad, mhm. Mich zusammenzusetzen, weil ich einfach finde, dass er jemand ist, der auf eine sehr witzige Art und Weise auch die komplette Welt eigentlich verändert hat, mhm. Also sehr disruptiv war mhm. und gleichzeitig trotzdem so ein witziger Charakter irgendwie mhm. ist. Erinnert mich auch so ein bisschen an meine Mutter, ehrlich mhm. gesagt. Also ich glaube, daraus würde ich einen Dreier-Kaffee dann machen, weil ich glaube, die beiden würden sich super gut verstehen.
Ja.
Ja, und ich glaube, was jetzt eine lebende Person angeht, Luisa und ich schauen natürlich auch ab und zu Höhle der Löwen und ich muss mhm. schon sagen, oft in der Gründer- oder Startup-Szene mhm. oder auch Investoren-Szene gibt es wirklich viele Leute, die jetzt nicht unbedingt mit Sympathie glänzen. Mhm. Und Herr Dümmel aber ist da definitiv jemand, den wir beide, glaube ich, nennen würden. Mhm. Einfach weil er eine sehr spannende Geschichte hat, mhm. eine sehr authentische Art mhm. und er sehr inspirierend auch ist, mhm. weil er auch quasi das, was er gemacht hat, von ganz, ganz, ganz ja. unten gestartet hat. Also ich glaube, da kann Luisa noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, mhm. weil sie sich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt hat. Mhm. Aber ja.
Ja, was mir zu ihm direkt einfällt, ist auch bodenständig. Das ist das, was ich auch an ihm sehr sympathisch finde.
Ja, absolut. Nee, ich hatte ihn mal bei einem Event gesehen, mhm. da hat er gesprochen und ich habe ihn jetzt auch nur aus Höhle der Löwen gekannt ja. und habe mich gar nicht so damit beschäftigt, wo er eigentlich herkam und was er alles so gemacht hat und finde einfach, dass es ja super, super spannend und inspirierend war zu sehen, dass jemand, der es so weit geschafft hat, auch eigentlich ganz unten mal angefangen hat mhm. und einfach durch doch Disziplin und Ehrgeiz mhm. und so weiter das geschafft hat.
Ja. Ich würde jetzt gern mit meinen Schlussfragen starten wollen und die erste Frage lautet, wie stellst, also jeweils getrennt, ne, aber du dir die Arbeitswelt in 10 Jahren vor und wie würdest du dir die Arbeitswelt wünschen?
Ich glaube, dass es viel flexibler wird, also egal, ob das jetzt Räumlichkeiten angeht, dass man jetzt eben von zu Hause arbeitet, oder vielleicht mal aus dem Büro oder aus dem Coworking Space oder aus dem Café, mhm. Mit Kindern manchmal, ohne Kindern, ja. Und aber auch zeitlich, dass man sich vielleicht einfach oder dass man selbstbestimmt arbeitet, ja. Wann es einem passt, wenn es eben mit dem Unternehmen passt.
Ja.
Was ich mir wünschen würde, ist, dass es trotzdem persönlich bleibt, dass mhm. es trotzdem menschlich bleibt, das mhm. Zusammenarbeiten, dass man, obwohl man sich vielleicht nicht mehr so oft persönlich mhm. auch sieht, was mhm. ja durchaus sein kann, trotzdem sieht, wie wichtig es ist mhm. und das nicht aus den Augen verliert, sich auszutauschen mhm. und einfach immer noch ein Team ist.
Ja.
Ja, also ich sehe das sehr ähnlich, ehrlich gesagt. Also ich glaube auch, dass unsere Arbeitswelt in 10 Jahren völlig anders aussehen wird wie aktuell. Und ich glaube, sie wird einfach sehr viel von Remote Work und mhm. und der Digitalisierung auch geprägt sein. Mhm. Ich glaube auch, dass viele Leute, was ich jetzt schon auch so in meinem Umfeld irgendwie sehe, gar nicht mehr so diese Trennung zwischen Arbeit und, mhm. und Leben haben, sondern dass sie eigentlich sagen, okay, Montag bis Mittwoch arbeite ich, der Job macht mir Spaß und so verdiene ich mein Geld mhm. und Donnerstag und Freitag arbeite ich auch, aber ich setze dann ein eigenes Projekt um. Also, mhm. dass wirklich viele Leute so in diese Richtung gehen, mhm. Purpose zu verbinden mit Arbeit und ob das dann quasi in unter einem Dach stattfindet oder ob das zwei verschiedene Arbeitsstränge sind, die wir die man nebenher macht. Das ist so ein Trend, den ich so ein bisschen sehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in 10 Jahren Leute etwas unternehmerischer sind, weil ich einfach mir nicht mehr vorstellen kann, dass viele Leute so in dem Modell sehr lange weiterarbeiten möchten und so, ja, sage ich jetzt mal ganz klassisch, in diesem Hamsterrad sein möchten, sondern sich auch so ein bisschen entfalten möchten. Und ich glaube, das geht am besten natürlich mit eigenen Ideen und eigenen Projekten und so. Und ich glaube, da wird es einfach so ein, das wird, glaube ich, so ein bisschen Einzug erhalten.
Ja.
Und was ich mir natürlich wünschen möchte, ist genau wie Luisa das auch schon gesagt hat, dass unsere Zusammenarbeit aber trotzdem immer sozial bleibt, dass wir Dinge, die wir jetzt vielleicht jetzt schon für uns irgendwie vorkommen, wie vielleicht aus einem anderen Leben, wenn wir einfach nach dem Feierabend mit Kollegen irgendwo in einem Restaurant oder in einer Bar oder wie auch immer dann noch da abgetaucht sind oder wie auch immer auf irgendwelche Afterwork-Veranstaltungen gegangen sind, ja, so spontane Dinge einfach, die man mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen macht. Das ist was ich hoffe, was einfach auch dann nicht irgendwie verloren geht, wenn jeder nur noch von zu Hause arbeitet und eher dann so eine Art, ja, Freelancer-Leben oder sowas vielleicht dann auch führt, dass man eben immer noch so diese sozialen Verbindungen hat und sich darum bemüht, dass das immer noch stattfindet.
Ja, weil genau das sind so die Sorgen, die ich so ein bisschen habe mit, wir arbeiten mehr von zu Hause aus, dass man dabei nicht vergisst, dass man deswegen trotzdem nicht den ganzen Tag alleine sein muss. Ich sehe das, die Familie haben, dass man automatisch nicht alleine. Man muss Kind abholen, zusammen essen und so weiter. Die aber irgendwo im Dorf leben und alleine sind, dann noch von zu Hause arbeiten, da mache ich mir tatsächlich Sorgen, wie die das denn noch hinbekommen können, trotzdem in Verbindung mit anderen zu sein. Das finde ich relativ schwierig, wenn sich nicht endlich die Situation ändert, dass man dann mal Afterwork-Veranstaltungen hat, wo man dann auch noch hingehen kann und die dann aber nicht unbedingt immer in der Stadt Frankfurt City oder wo auch immer stattfinden muss, dass man dann von zu Hause extra deswegen reinfährt, weil dann einfach die Hürden zu groß sind. Da hoffe ich, dass wir auch irgendwie eine Lösung finden wie Lubu oder so.
Das wäre schön.
Die zweite Frage, welchen Tipp hättet ihr für euer 20-jähriges Ich, wenn ihr oder ihm heute begegnen würdet?
Ja, wie vorhin schon gesagt, Tarek ist der risikofreudigere von uns beiden. Ich glaube, ich würde mir den Tipp geben, einfach, ja klar, schon Sachen abzuwägen, aber keine Angst zu haben und vielleicht noch ein bisschen mehr auszuprobieren. Und man ist noch jung und einfach auszuprobieren, keine Angst zu haben, auch wenn es vielleicht mal schief geht oder so. Ja. Das wäre so mein Tipp.
Ja.
Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Also ich glaube, heute hat man unfassbare Möglichkeiten schon wirklich in einem sehr jungen Alter auch. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, ist sehr früh rauszufinden, was seine Leidenschaft ist. Das war bei mir noch gar nicht so früh, ehrlich gesagt, der Fall. Und ich glaube, ich würde auch meinem 20-jährigen Ich nochmal versuchen, auch zu erklären, wie wichtig das ist, das sehr früh rauszufinden und weil sich danach dann irgendwie alles danach so ein bisschen ausrichtet. Und je früher man da in diese Explorationsphase geht, Sachen ausprobiert, praktische Erfahrungen sammelt, auch schon gründet. Und es muss jetzt nicht immer ein krasses Startup sein mit viel Verantwortung und diesem ganzen formellen Kram, sondern auch wirklich ganz, ganz kleine Sachen. Das wäre, glaube ich, was ich da nochmal meinem 20-jährigen Ich mitgeben würde.
Und das geht ja heute auch ganz gut, ne? Mit den ganzen Freelancer-Plattformen kann man ja auch ganz klein anfangen und sich mal ausprobieren, das, was man vielleicht sowieso schon ganz gut kann, auch mal zu verkaufen, seinen Service anzubieten und dann sieht man vielleicht, ob es passt oder nicht passt. Aber gerade das mit dem mutiger sein und Dinge auszuprobieren, das finde ich so wichtig, dass ich glaube, dass es eher auch darum geht, sich Fehler zuzugestehen, ne? Weil das ist ja die Angst, die am Ende mit rein schwingt. Ich will nur das machen, was ich sowieso gut kann, aber so lernt man nur das, was man sowieso schon kann und nichts Neues mehr. Deswegen glaube ich, ist diese Angst vor dem Versagen, diese Angst vor etwas nicht richtig zu tun und mit so einem Beginners-Mind reinzugehen, immer mal wieder und dass das auch nie aufhört. Auch mit 50 und 60 ist es doch voll cool, mal was Neues zu machen und vielleicht mal auf die Nase zu fallen, aber wie du ja schon vorhin gesagt hattest, Luisa, war ja wenn die Präsentation mal nicht gut war, dann einfach eine neue, bessere, das nächste Mal zu machen. Ich glaube, das ist so ein Mindset, der dafür sehr, sehr hilfreich ist.
Ja, also das Scheitern absolut. Und ich glaube, da auch dann zu sagen, lieber früher scheitern als zu spät. Mhm. Also, dass man wirklich sagt, okay, wenn du jetzt scheiterst und du bist 20 Jahre, du kannst noch die nächsten 5, 6, 7, 8, 10 Jahre scheitern, sogar wenn du Lust hast. Ja. Solange am Ende wirklich du aus jedem Scheitern was mitnimmst und was lernst und sich das dann irgendwie in einem, in was auch immer dann verfestigt, wo du genau weißt, okay, deswegen bin ich 10, 20 Mal auf die Nase gefallen und jetzt weiß ich, was ich irgendwie besser machen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
Ja.
Also die größten Fehler früh machen, sodass dann die Fehler, die man danach macht, dann eigentlich immer kleiner sind und vielleicht auch verzeihbarer.
Ja, und vor allem glaube ich, dass man durch das Scheitern, wenn man so häufig scheitert, das Scheitern gar nicht mehr als so schlimm empfindet. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch nochmal so ein Lerneffekt daraus. Ja. Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Welches Buch, Unternehmen oder welche Person würdet ihr denn gerne meinen Podcast hören wollen und warum?
Also ja, wie gesagt, dadurch, dass ich die Geschichte ganz spannend fand von Herrn Dümmel, würde ich sogar sagen, ja, warum nicht mit ihm einen Podcast führen, weil er einfach sehr viel wichtige, eine sehr wichtige Message hat. Ja, deswegen.
Ja, stimme ich vollkommen zu. Also ja, würde mich auch freuen.
Super, dann danke ich euch herzlich für das total schöne Gespräch. Ich hoffe, dass ihr mit Lubo ganz, ganz groß werdet. Ich habe die App auf jeden Fall schon. Wir haben ja dann aber auch noch die geschlossene Gruppe mit dem Social Business Women Verein. Und freue mich, wenn ich noch mehr Leute in Frankfurt oder sonst bundesweit oder irgendwann vielleicht sogar international mich mit denen vernetzen kann, und wünsche euch erstmal einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Da bekomme ich direkt Lust, mit meinen Schwestern zu gründen. Luisa und Tarek ergänzen sich so gut und man spürt das Vertrauen, das sie untereinander mitbringen. Die Leidenschaft, die sie für ihre Arbeit haben, egal ob für ihr Startup oder ihre anderen Themen. Und der Klarheit und der nötigen Leichtigkeit, mit der sie alles wuppen. Das finde ich sehr inspirierend. Die Gemeinsamkeit neben einigen anderen mehr ist unsere Migrationsgeschichte. Mein Traum wäre es, wenn mehr Menschen mit Migrationsgeschichte gründen würden. Wenn wir raus aus der Sicherheit, rein in das Risiko gehen. Wenn wir auf unsere Leidenschaft schauen und uns darauf fokussieren und darauf vertrauen, dass es ein Erfolg wird. Dass wir uns gegenseitig supporten und ermutigen, die eigene Idee voranzutreiben. Wenn wir die Startup-Welt, Arbeitswelt und somit auch die Gesellschaft mitprägen. Eine Idee, die ich habe, ist ein Inkubator zu etablieren, die hauptsächlich aus mehreren Gründerinnen mit Migrationsgeschichte besteht und dezidiert nur Gründerinnen mit Migrationsgeschichte, mit Coaching, Supervision, Workshops, Investitionen und anderen Service- und Dienstleistungen supporten. Allein schon das Glücksgefühl bei der Formulierung der Idee empowert mich. Warum eigentlich nicht? Es gibt genug erfolgreiche GründerInnen, die mit ihrer Expertise, ihrer Kapazität und ihrem Vorleben eine unglaubliche Inspirationskraft haben. Alle, die sich jetzt angesprochen fühlen und die Idee auch gut finden oder supporten wollen, schreibt mich an. Lasst es uns tun, lasst uns mehr TräumerInnen, PossibilistInnen und ChangemakerInnen haben. Lubo macht es schön vor. Danke euch beiden für die tolle Inspiration. Ich freue mich schon, mich mit den beiden wiederzutreffen, entweder zum Kaffee oder zum Lunch, aber vor allem über die App. Ladet euch die App runter, vielleicht wollt ihr euch auch mit den beiden mal matchen. Oder mit mir. Ich würde mich freuen. Bis dahin, let's be the change we want to see in the world. Bis bald,
deine Uta.